Jeder Plan eine gute Zukunft, Martinelli Saka.
Yeah, gotta see the gunners when you really.
Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Bobby Benz und mit an meiner Seite habe ich
den Big B, yo Leute.
Und ihr wisst Bescheid, weil es ist wieder super tolle Länderspielpause, in der auch wieder super tolle Sachen hinsichtlich von Arsenal passiert sind. Und wir haben dieses Mal auch wieder einen Gast dabei. Stell dich doch kurz vor.
Ja, leider nicht Micky Krause und auch nicht Jürgen Drews. ich bin der Lukas, 31 Jahre alt, komme aus Zwickau in Sachsen. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich mitmachen kann bei euch. Und freue mich auf den Podcast.
Wir freuen uns auch. Sehr schön, dass du Zeit hast und dass es geklappt hat. Gleich mal zuallererst, wie bist du denn so zu Arsenal gekommen?
Zu Arsenal gekommen ist wahrscheinlich die Geschichte, die viele so in meinem Altersbereich sagen. Schon so in Richtung Invincibles. Bei mir war es eigentlich direkt dadurch, dass ich damals FIFA 2004 gespielt habe. Das war mein erstes FIFA. Und da war Thierry Henry ganz vorne drauf und irgendwie dadurch, oder so richtig kann ich es auch gar nicht mehr nachvollziehen, habe ich dann da immer angefangen mit Arsenal zu spielen. Vielleicht lag es auch dran, dass sie die erste Mannschaft war, die da immer gezeigt wurde in der Teamauswahl, und ja, da habe ich einfach mit Arsenal immer gezockt und habe dann auch angefangen, Fußball mehr zu verfolgen in der Zeit. Da war ich ja so 11 oder 12 Jahre alt. Und habe die Spiele verfolgt, und mein Dad, da war auch irgendwie so Dortmund-Sympathisant, und als Lehmann und Rosicki zu Arsenal sind, haben wir das auch noch mehr verfolgt. Also das waren so die Zusammenhänge, und keine Ahnung, es war dann auch wirklich irgendwie so Liebe auf den ersten Blick. Und dann fing das an, wo ich, eine Situation, die bleibt mir immer im Kopf, da war ich mit meinen Großeltern irgendwo in so einer Gaststätte essen, und ich habe zu denen gesagt, wir müssen aber da und da muss ich zu Hause sein, weil Arsenal spielt. Und zu dem Zeitpunkt damals war es aber nicht so, dass ich das irgendwie auf Premiere oder irgendwo geguckt habe, sondern ich habe mir den Ticker auf der Arsenal-Webseite angeguckt, also den Text-Ticker.
Ach geil, Mann.
Wo praktisch so nacheinander die Ereignisse geschrieben werden, super langsam auch, alle 2 Minuten. Und ja, das sind so die Geschichten, dann hat sich das immer gehalten. Und es hat mir bis jetzt immer Freude gemacht, Arsenal zuzugucken. Irgendwie wusste man, das wurde auch schon beim letzten Podcast gesagt, hast du, glaube ich, sogar gesagt, dass es immer irgendwie was Geiles einen erwartet. Manchmal auch das richtig Negative, aber man konnte eigentlich in jeder Saison erwarten, dass die Spiele sehr geil werden und dass man geile Tore sieht. Und das ist eigentlich seit Jahrzehnten so aus meiner Sicht. Und deswegen macht es mir auch immer noch sehr viel Spaß.
Ja, die Spielkunst und die Spielfreude und auch die wieder eingeflossene DNA, die eigentlich schon immer im Spiel von Arsenal war, ist schon das Ding, was dich da behält, selbst wenn du dann so mit Sympathien kommst und wenn du dich dann so ein bisschen mehr informierst und mehr reinfuchstest, sage ich auch immer so meinen ganzen Freunden, dass die unmöglich, wenn die sich ein bisschen mehr damit befassen, dann nicht irgendwie so ein bisschen verliebt werden. Das ist unmöglich in meinen Augen. Ja, sehr geil. Was war so eine underrated Zeit vom Gefühl her für dich? Was hast du so die letzten, ja, das sind auch schon über 20 Jahre, welche Zeit hast du noch sehr, sehr warm in Erinnerung und mit sehr viel Freude und Positivität in Erinnerung? Also außerhalb von jetzt natürlich, also jetzt kann man ja auf jeden Fall sagen, dass wir brauchen uns nicht beschweren, wir sind in einer sehr, sehr guten Verfassung. Aber so jetzt mal so, wenn du so zurückschaust, so ein bisschen, als du noch ein bisschen jünger warst.
Also richtig mit der Erinnerung verfolgt habe ich das, glaube ich, alles so nach dem Champions League Finale. Jetzt gar nicht wegen dem Ereignis oder so, aber das ist so der Punkt, wo ich sage, die Emirates-Ära, da war ich dann irgendwie voll mit dabei. Das ging so los, wo zum Beispiel Fio seine ersten Spiele hatte. Da weiß ich auch noch, da war mal Champions League, ich glaube in Hamburg haben wir da gespielt. Und da hieß es so, jetzt rufen wir alle Fio, 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 es kommt das 17-jährige Talent. Damals war so 17 noch das Übelste. Und ja, ab da ging es dann so los, und gerade die Phase, wo Fabregas noch mit da war, eben mit Walcott, ja, Adebayor auch wenn man da nicht mehr so gerne drüber redet, aber die Zeit, wo man nach dem Champions League-Finale immer noch so die richtige Chance hatte, Champions League weit zu kommen. Damals war es, glaube ich, im Halbfinale gegen Liverpool raus. Die Phase, die war für mich irgendwie immer die, wo richtig was ging. Danach ist es so ein bisschen abgeebbt. Es gab halt immer mal diese Hochphasen, gerade auch in der Özil-Ära, Sanchez. Da gab es richtig geile Spiele. Es gab aber eben auch solche Spiele, wo man dann bei Chelsea, keine Ahnung, wie die Ergebnisse waren, ich glaube 6-2 oder sowas. Dieses eine Spiel, wo sie hier Gibbs mit Oxlade-Chamberlain verwechselt haben, der Schiri.
Das war sogar Wengers tausendstes Spiel, witzigerweise.
Ja,
unwitzigerweise.
Genau. Das war, glaube ich, 6-2 oder so.
Irgendwie sowas, ja.
Ja, und trotzdem hat man das irgendwie immer, hat man das noch beibehalten, auch wenn man immer wirklich auf den Arsch gekriegt hat. Aber ja, so die Phase, das hat sich aber eigentlich immer konstant gehalten, weil eben immer diese Spiele dabei waren, die einfach Hurra-Fußball waren. Das ist es eben auch. Das hat man auch gut bei diesen Toren gesehen, die ihr über die Zeit jetzt geschickt habt. Da war immer was Geiles dabei. Auch Wenger Ball halt immer ein Thema gewesen. Und ich finde eigentlich nur, dass es für mich nur mal so einen Schnitt gab, den man hervorheben konnte, wo ich eigentlich schon ein bisschen Angst hatte, die Identität, dass die verloren geht. Und das war halt die Emery-Zeit.
Wie war also für dich die Emery-Zeit? Also ich meine, das ist jetzt gerade, ich weiß auch gar nicht, warum immer so diese Revision dann anfängt und Leute dann versuchen, das mit Arteta zu vergleichen und, schau, der hat Bayern besiegt, im bla bla bla, das und so ein Zeugs und guck mal, der hat mit weniger Geld, das, was dieses Jahr auf gar keinen Fall der Fall ist, so und so was erreicht. Man darf nicht vergessen, der spielt nicht um irgendwelche Titel mit am Ende des Tages. Der ist vielleicht so um Top 4, aber das ist trotzdem nochmal was anderes und wir spielen jetzt im dritten Jahr, nachdem wir einen komplett Neuaufbau machen mussten, um den Titel wieder mit. Wie war für dich die Emery-Ära? Wärst du so einer gewesen, der ihm gerne noch mal ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte? Weil,
auf keinen Fall.
Okay, gut. Dann.
Also, als die Wenger-Ära vorbei war, das war auch so ein Punkt, ich kannte halt Arsenal immer nur unter Wenger. Das hat so angefangen, dass ich eigentlich gedacht habe, der Club wurde nach ihm benannt. Das war schon immer so der Punkt, hat wahrscheinlich jeder mal von uns gedacht, wo er gerade damit angefangen hat zu verstehen, was so Fußball bedeutet. Da wusste ich schon, dass es schwer wird, jemanden zu bekommen, der in ähnliche Fußstapfen treten kann, auch da irgendwie eine Ära prägen kann. Ich glaube, das war noch gar nicht die Erwartungen jetzt, weil das einfach schwer ist. Aber ja, die ersten Spiele hat man halt so gesagt, also ich mach den vom Typ schon gar nicht. Das war einfach so, deswegen fand ich das jetzt erstmal nicht so cool, aber klar sagt man gibt demjenigen eine Chance. Und die ersten Spiele waren, glaube ich, so ganz okay, wo man gesagt hat, das ist halt ein Umbruch, ruhig mal machen lassen. Aber es ist ja eigentlich nur schlechter geworden. Und auch die Spieler, die dann verpflichtet wurden unter ihm, das war einfach so gar nicht Arsenal aus meiner Sicht. Und dementsprechend war ich dann auch eigentlich froh, als die Zeit dann vorbei war, weil das für mich einfach komplett nicht gepasst hat, wenn man das jetzt bei Aston Villa sieht. Ich glaube, da braucht immer so ein bisschen die Underdogs, die er dann hochbringen kann, wo es auch wirklich einfach nur um Ergebnisfußball geht. Und das hat er ja bei Aston Villa relativ gut hingekriegt. Aber allein die Philosophie, das ist nicht das, was Leute im Emirates sehen wollen, wenn sie Arsenal schauen. Ich glaube, da ist fast jeder will hingehen und will halt einfach nicht diesen Kick and Rush sehen, sondern schön Fußball. Und ja, ich glaube, Arsenal-Fans sind auch unglücklich, wenn sie 3 Spiele hintereinander gewinnen, aber jedes Spiel zu Hause ein großer Krampf war, sage ich mal.
Da hatten wir auf jeden Fall schon die ein oder anderen Diskussionen, weil auch Arsene Wenger hat davon geredet immer, dass wir dass es natürlich zu gewinnen ist das Wichtigste, aber mit einer gewissen Spielkultur, mit einer gewissen Spielweise, die Leute elektrifiziert und die halt auch Spaß macht, weil die Leute, die kommen, die arbeiten die ganze Woche hart wie Sau und möchten dann halt auch ihr für das hart erarbeitete Geld irgendwo was sehen. Und er hat das auch immer gefühlt und das fand ich immer sehr, sehr cool auch von ihm, wie er darüber gedacht hat, weil genauso könnte man sagen, ja, Schnauze jetzt und supportet einfach und fertig. Aber eigentlich ist man ja als Symbiose so auch gedacht und das ist eigentlich auch das Schöne. Ich finde auch, Emery war wirklich, das, wie du es auch gesagt hast, ich habe von Anfang an auch kein gutes Gefühl gehabt. Er hat da überhaupt nicht dazu gepasst. Dieser Angsthasenfußball war echt schrecklich. Und die einzig guten Spiele, die wirklich, allein, dass wir 22 Spiele am Bieten waren, und das hat sich null danach angefühlt. Das hat sich null nach Sicherheit angefühlt. Da waren so viele Katastrophenspiele dabei, etc., etc. Aber vor allem, wenn man dann so die Spieler, in denen wir dann auch mal ein bisschen brilliert haben, das waren wirklich buchstäblich Rest-Wenger-Ball. Dieses Leicester-Spiel, das war ganz klassisch. Also als wir die 3-1, glaube ich, war das. In dem Spiel hat Özil so unfassbar hingelegt mit diesem Assist auf Oba, mit dem Durchlassen, mit dem Hacke auf Guendouzi. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Und das war so ganz, ganz klassisch Wenger-Ball. Und ja, und ich finde es auch echt unfassbar geil, wenn wir uns überlegen, also wenn wir es mal mit United so ein bisschen vergleichen, die haben sich nie wirklich von Ferguson getrennt. Bei jeder Krisensitzung ist er immer da. Und Wenger hatte die irgendwo die Weitsichtigkeit und die Intelligenz eines Professors, wie er auch gerne genannt wird, um zu sagen, hey, ich muss da erstmal so ein bisschen Cut machen. Ihr müsst euer Ding machen und ich komme gerne mal wieder vorbei, aber erstmal müsst ihr euch wieder finden, ihr müsst ein neues Gesicht auch kreieren und so weiter und so fort. Und das fand ich richtig, richtig geil und deswegen Arsenal ist schon was Besonderes. Weil wenn ich dann sehe, dass die Ex-Spieler auch dann so viel zu sagen haben und we Man United, so als ob dein Name alles bedeutet. Ich weiß nicht, als ob das irgendwie so ein Rittershaus wäre und Sire, man respektiere den Namen der Lannisters mäßig. Und das ist für mich dann halt irgendwie auch Katastrophe. Aber wir bewegen uns ja gerade in eine sehr, sehr gute Richtung zu. Und wie hast du gerade so die Anfangsphase von Arteta noch im Kopf? Wie warst du da? Warst du da frustriert auch am Anfang? Oder hast du die Vision schon direkt gesehen?
Also direkt gesehen habe ich die nicht. Ich bin auch dann, also nicht erfolgsfanmäßig, aber man hat dann schon die Spiele mit weniger Enthusiasmus angeguckt, ist glaube ich völlig normal. Und wo dann der Trainerwechsel war, das hat erstmal wieder so ein bisschen belebt. Und prinzipiell bin ich ein großer Fan davon, wenn halt irgendjemand, der schon im Verein relativ lange war als Spieler, dort reinkommt. Und da sehe ich auch eher immer eine Chance, weil die Identität einfach da ist. Ich glaube, vor Arteta war ja Jungberg Kurztrainer, glaube ich. Das war schon cool. Da hätte ich schon mir vorstellen können, oder das hat schon allein für mich irgendwie so einen Effekt gehabt, dass man wieder mehr drauf schaut. Aber dementsprechend habe ich dann schon Vorschusslorbeeren gegeben, dass Arteta da die Zeit bekommen sollte und dass man schauen muss, der Start war ja relativ schlecht dann trotzdem. Ich glaube, das war die Saison, wo wir dann aber fast noch in die Champions League gerutscht wären.
Also in der ersten, also wir haben ja die ersten zwei, haben wir, also als er gekommen ist zur Hälfte, haben wir achten Platz gemacht und Community okay. Shield und den FA Cup gewonnen und in der zweiten genau. Saison nochmal den achten Platz. Das war halt nicht okay. So geil. Aber danach ja. War es eben diese, wie du es gesagt hast, fünfte Platz, ganz knapp an der Champions League und danach zweimal Zweiter.
Ja, das hat dann schon ein Stück weit gedauert, aber man sieht da auch relativ gut die Entwicklung. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, das entscheidende Spiel zu der Saison, wo wir fast in die Champions League wieder gekommen wären, das war, glaube ich, in Newcastle. Und da waren wir dann einfach trotzdem unerfahren, so wie man das einfach auch unter Wenger kannte. Da haben wir, glaube ich, eine richtige Klatsche gekriegt und haben gar keine Chance gehabt. Aber danach ist es dann halt bis heute, sage ich mal, wird es auch immer besser noch, die Erfahrung dazu gekommen. Also ein Stück weit haben wir, glaube ich, auch abgelegt, dass wir die Spiele immer schön spielen müssen. Das können wir, das machen wir auch regelmäßig, aber wir haben halt auch Spiele dabei und das sind gerade Auswärtsspiele, wo man einfach ruhig an die Sache rangehen muss und auch mal eklig gewinnen sollte oder kann. Na, das von früher gibt's ja trotzdem auch noch dieses 1-0 to the Arsenal. Das kommt ja nicht von ungefähr und da waren wir auch erfolgreich. Also dementsprechend finde ich, dass man da ganz klar sieht, dass es einfach ein Prozess über mehrere Saisons war, wo alle zusammengewachsen sind, wo alle erfahrener geworden sind und wo jetzt hoffentlich halt die letzten einzelnen Punkte gefüllt wurden mit Verbesserungen. So dass es dann halt dieses Jahr auch endlich mal vielleicht zum Größeren und zu Titeln wieder führen kann.
Also ich sehe das ganz ähnlich. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Man muss jetzt natürlich schauen, was alles diese Saison noch passiert, was auch Verletzungen mitbringen und sonst was. Das ist jetzt, also das können wir auch gleich bereden. Ich finde, diese Saison sieht man die Reife noch mehr. Und mir hat, das habe ich auch letztes Mal gesagt, das, was Arteta meinte mit, man muss den Kontext anschauen, wie man spielt und wie man gewinnt. Und dieses Gewinnen, wir merken einfach, wie verbissen teils unsere Spieler sind, dass die unbedingt gewinnen wollen. Also im Southampton-Spiel, das war wirklich so ein Paradebeispiel. Nach dem 0-1 hat man sowas von aufgedreht. Das Stadion war sofort dabei. Man ist nicht mehr mit diesem, okay, langsam rantasten, so kurz vor der Länderspielpause, sondern dann hat man Vollgas gegeben. Dann hat man auch locker flockig 3-1 gewonnen. Und das war für mich wirklich so ein ganz großes Indiz, dass man nicht mehr so ist wie die zwei Jahre davor und wo man auch noch mal einen größeren Schritt nach vorne sieht. Wie findest du bisher die Saison? Was hältst du davon? Und was erwartest du noch von der Saison? Was denkst du, wie werden wir am Ende der Saison stehen?
Also der Start der Saison war aus meiner Sicht relativ ähnlich zur letzten Saison. Ich finde bloß, ja, wir haben die Spiele, die die letzte Saison dann noch unentschieden waren, dann gewonnen. Also was mir selber im Kopf noch ist, weil ich da im Stadion war, war letztes Jahr das Spiel gegen Fulham zu Hause, wo wir 2-2 gespielt haben. Da haben wir 2-1 geführt und Fulham hat rot bekommen. Und dann haben wir noch den Ausgleich bekommen. Und das sind im Grunde genommen 2 Punkte, die uns gefehlt haben zur Meisterschaft. Deswegen denkt man da halt umso härter drüber nach, dass das so vielleicht ein entscheidendes Spiel war. Da fällt mir dann jetzt das Southampton-Spiel ein, diese Saison, was wir dann halt noch souverän gewonnen haben. Aus eigener Kraft heraus. Die Spiele Brighton und City, die nehme ich einfach raus, weil die aus meiner Sicht nicht gewonnen wurden. Also gerade Brighton, da war ich im Endeffekt froh, dass wir da den Punkt trotzdem noch bekommen haben, weil die auch relativ gut spielen. Aber das hatte einfach nichts damit zu tun, dass wir da irgendwie einen großen Fehler gemacht haben. Also Declan, der muss da vielleicht ein bisschen schlauer sein. Aber ja, ihr habt es ja schon analysiert, das ganze Thema. Ich glaube, da muss man gar nicht weiter drauf eingehen. Im Endeffekt war es ein Riesenwitz. Wenn man sich in der ersten Halbzeit, glaube ich, weiß gar nicht, wer es war. João Pedro, glaube ich.
Ja, João Pedro war
es. Der hat das Ding übers Stadion geschossen und da ist nichts passiert.
Und danach
also brauchen wir nicht drüber reden.
Absolut. Und danach kamen ja auch in anderen Spielen so viele unfassbare Sachen. Also, wie du sagst, da braucht man auch gar nicht darüber reden. Das wird sich auch nie ändern. Eigentlich, wenn man es schafft, den inneren Frieden zu bewahren, dann braucht man auch hinterher das auch nicht zum Beispiel in den Podcast als Thema machen. Aber mich hat es da so aufgeregt, wie man eventuell sich noch dran erinnern kann, dass es da bei mir auf jeden Fall doch
leicht
zu viel wurde. Im Spiel gegen City dann nochmal mehr. Aber ja.
Voll verständlich.
Ja. Was war dein erstes Spiel im Emirates? Weißt du das?
Ja, mein erstes Spiel im Emirates war, ich glaube, 2016, Mittwochabend bei Regen gegen Swansea.
Oh, Classic Shit.
Ja, Classic. Das Spiel vorher, ich war sehr hyped, das Spiel vorher war das Spiel, wo wir in letzter Minute gegen Leicester gewonnen haben. Da sind wir, glaube ich, an die Tabellenspitze gekommen.
Ja,
Das Welbeck-Tor, ne?
Ja. Aber ich glaube, wir sind punktgleich oder ein Punkt hinter oder 2 Punkte oder sowas. Aber und wir hatten
also, auf jeden
sowas.
Fall waren wir voll da.
Natürlich, genau.
Also Hype war übel da und das Spiel war im Endeffekt ein 2-1 für Swansea dann.
Ja.
Sind 1-0 in Führung gegangen durch die Legende Joel Campbell.
Ja. Das war dieser Weitschuss,
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß noch, dass wir 1-0 weitergeführt haben. Dann hat Giroud hat aus 10 Metern an die Latte geschossen.
Mhm. Ja.
Mit voller Wucht. Er hat einfach nur an der Ecke legen müssen. Und dann haben wir noch 2-1 verloren. Ich glaube, Ayew oder so, keine Ahnung. Also das habe ich dann auch relativ schnell vergessen. Es war trotzdem ein schöner Tag, aber weil es das erste Spiel im Emirate war.
Klar.
Scheiße. Und vorher angeguckt habe ich tatsächlich in Deutschland schon ab und an mal Arsenal, einmal 2-7, da waren die in Stuttgart.
Geil.
Zur, glaube ich, Eröffnung von dieser neuen Arena da. Das war ganz geil, weil da war halt auch noch Chlepp und sowas mit dabei. Und dann zur Podolski-Verabschiedung in Köln, wo Podolski zu Arsenal gewechselt ist, gab es noch so ein Testspiel. Da hat er, glaube ich, auch die erste Halbzeit bei Köln noch gespielt und die zweite dann bei Arsenal. Das war auch das letzte Spiel für Arsenal von Van Persie.
Scheiße, war das? Ja, okay, krass.
Also solche Sachen, ja, und dann in näherer Vergangenheit erst wieder, sag ich mal. Also Fulham, das hatte ich ja schon
Ja,
mitgesagt.
genau.
Ne?
Ja.
Das, und dann das geilste Spiel, glaube ich, was man haben konnte, ich war gegen Bournemouth im Stadion.
Du warst im
Bei dem
Stadion.
3-2.
Ach du
Naja.
Scheiße.
Na, geil, Mann. Richtig,
Ja.
richtig geil.
Ich hatte halt, das war mein erstes Spiel seitdem, das war ja 23, aber noch die Saison davor. Und da hatte ich halt schon so ein Trauma, weil mein einziges Spiel gegen Swansea war und dachte so, ja, Bilanz habe ich keine gute, aber heute wird schon nichts schief gehen. Und dann stand es ja relativ schnell, also es stand sehr schnell 1-0, ich glaube noch 12 Sekunden. Und dann auch 2-0, so Anfang zweiter Halbzeit. Und da habe ich schon gedacht, wie viel Pech kann ein Mensch haben, dass er diese Spiele hier erwischt. Ja, der Rest hat sich ja dann relativ gut ergeben. Ja, aber das war wirklich für mich
Stimmung muss ja brutal gewesen sein dann.
ja, war brutal und für mich auch once in a lifetime Moment, wenn du bei deinem Team, was du seit Jahrzehnten einfach verfolgst, bei so einem Spiel dabei bist und in den Kommentaren, also aus dem Clockend oder so, wo die Videos gemacht haben auch ganz viele drunter geschrieben, Best Game in the Emirates Era. Und wenn du halt bis dahin zweimal im Stadion warst und erwischst das Spiel, dann ist das schon eine gute Quote.
Ja, kann man auf jeden Fall sagen, ist
Ja.
ordentlich. Hast du
Warst
vor?
du auch bei dem Nürnberg-Spiel? Also bei den Nürnberg-Spielen
Nee,
warst du da auch?
nee,
Ah, okay.
nee, Nürnberg war ich leider nicht. Da habe ich dann keine entsprechenden Karten mehr bekommen.
Ah, okay.
Also ich wollte da eigentlich relativ nah Richtung Haupttribüne oder so, dass ich vielleicht auch mal irgendwie ein Autogramm auf ein Trikot oder so abfassen kann. Und dann gab es aber nur noch obere Rang und in Nürnberg ist das eh nicht so geil, weil du da ja noch die Tartanbahn hast.
Stimmt, ja,
Ja,
stimmt.
das habe ich nicht gemacht. Und letzte Saison war ich dann zur zweiten Saisonhälfte noch gegen Chelsea im Stadion und da bin ich dann halt auch komplett auf meine Kosten gekommen.
Ach, geil, Mann.
Das 5-0, ja,
Das
das
ist
ist hart,
nice, das ist
schon.
nice.
Das ist sehr gut. Hast du noch diese Saison vor zu gehen?
Ja, ich hatte mich jetzt also ich mache das immer über die Mitgliedschaft, Red Membership. Das hat halt letzte Saison sehr gut funktioniert. Diese Saison habe ich mich für Liverpool und auch Southampton angemeldet. Das ist nichts geworden. Und jetzt ist es aktuell noch offen für das Nottingham Forest Spiel. Also ich will mit meinem Dad dieses Jahr eigentlich nochmal gehen. Und zur zweiten Saisonhälfte in der Regel dann auch, wenn es irgendwie passt.
Sehr, sehr cool. Also gegen Liverpool bin ich auch am Start. Schade,
Ah, nice.
sonst hätte man sich gesehen. Ja, geil. Sehr schöne Sache. Wir können ja ein bisschen so über aktuelle Ereignisse reden, weil ich habe vorher gelesen gehabt, dass ja, Verletzungen sind natürlich immer wieder so ein Thema. Und Saka haben wir, glaube ich, Entwarnung. Ich habe verstanden, dass Lee Carsley ihn seine Pflicht für seine Nation aufzutreten entbunden hat und er hätte vielleicht sogar spielen können, aber er wollte es nicht riskieren. Deswegen sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich habe gelesen, dass Martinelli eventuell sich auch ein bisschen was zugezogen hat, aber wohl auch nicht so schlimm. Eventuell könnte er sogar noch gegen Peru spielen, aber man wird es nicht riskieren, was ich persönlich sehr nice finde. Aber was mich wirklich, wirklich stresst, ist Tomiyasu. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Tomiyasu
Oh Mann.
hat jetzt wohl wieder an seinem Knie, das ihn in der letzten Saison auch schon so geplagt hat, wohl wieder irgendwas bekommen bei seinem Kurzauftritt gegen Southampton. Und mal schauen, wie lang das jetzt ist. Ich weiß nicht, was meint ihr so dazu? Zu der Verletzungsmisere und der Unavailability vom guten Super Tomiyasu.
Ja, verkaufen, ne? Also im Sommer oder im Winter. Jetzt,
Ja.
also das ist halt, wenn er fit ist, ist er eigentlich wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Da kann man ja nichts sagen. Also ich mag den echt, der ist ein super sympathischer Typ. Kann ja sowohl rechts als auch Innenverteidigung spielen. Ist eigentlich, also ist wirklich eigentlich ein richtig stabiler Typ. Also da als Ersatz. kannst du, glaube ich, keine besseren Spieler haben, so einen wie Tomiyasu, aber dass er halt immer verletzt ist und dann ist er mal fit und dann spielt er seine 20 Minuten oder sowas und dann ist er halt wieder verletzt. Also das
oder bei Japan auf, dann.
Oder bei Japan, ja. Auf Dauer kannst du das echt nicht mehr verantworten. Also auf Dauer ist das echt klar, selbst wir haben ja genügend Spieler eigentlich für die rechte Seite, aber es ist halt auch, weiß ich, dann irgendwie gefühlt so rausgeschmissenes Geld einfach. Hm. Ja, und jetzt, wo Timber halt noch verletzt ist.
Und auch in White.
Also wir wissen ja gar nicht, was er genau ist bei Timber. Genau, White ist ja auch noch verletzt. Wäre es halt jetzt praktisch, wenn man so einen Tomiyasu hat. Aber der jetzt auch wieder verletzt ist und jetzt hast du gefühlt keinen Rechtsverteidiger auf einmal. Und dabei war vorher mal die linke Seite das Problem. Jetzt hast du auch mal keinen Rechtsverteidiger mehr. Und das wäre jetzt so der perfekte Zeitpunkt gewesen für Tomiyasu, jetzt einfach mal durchzustarten, paar Spiele zu bekommen und auf jeden Fall nochmal Druck zu machen auf die anderen beiden. Aber ja, so, weiß ich, musste da halt den verkaufen. Wahrscheinlich auch noch mit einem Minus dann. Also,
ich glaube, wir haben ja nicht mal so viel für den ausgegeben. Was haben wir ausgegeben? 17 haben wir denn ausgegeben? 17, 15, 17, irgendwie sowas. Also, der war
ja, okay, relativ. Ja, dann kommt es so ungefähr wieder auf Plus, Minus.
Hätte ich jetzt
ja
auch gesagt. Vor allem, weil, wie gesagt, das ist ein gutes Spiel. Das einzige Problem bei dem ist, sind die Verletzungen. Aber wir haben ja gesehen, wir haben auch einen Emil Smith Rowe für gutes Geld verkauft, obwohl der eben auch die letzten zwei Jahre bei uns zumindest sehr viel verletzt war, der Arme. Und deswegen, ich glaube nicht, ich glaube, wir haben jetzt auch ein bisschen besseren Status, was das angeht. Und das ist ja wirklich ein guter Spieler. Also wenn wir verkaufen, dann glaube ich, dass wir mindestens auf Null rauskommen. Mindestens. Was denkst du, Lukas?
Also ich hätte jetzt eigentlich im Vorfeld nicht gedacht, dass das wehtun könnte, dass er wieder verletzt ist. Es ist auf jeden Fall hinsichtlich, dass er einfach immer verletzt ist, ähnlich wie bei Party, aber da Klopf auf Holz, da ist es ja aktuell alles okay. Hätte ich auch nicht gedacht tatsächlich. Aber zu Tommy, ja, wie er es jetzt schon aufgezählt hat, wenn das einem bewusst wird, dass Ben White verletzt ist, dass auch Timber jetzt wieder irgendwas hat, der könnte genauso nächstes Spiel spielen oder halt auch jetzt einen Monat nicht, also keine Ahnung, was da los ist bei ihm. Aber wir hatten extrem viele Außenverteidiger, wir haben auch Calafiori noch geholt, da hätte ich nie gedacht, dass wir da ein Problem kriegen. Und ich würde vielleicht auch bezweifeln, dass Tommy sofort da gewesen wäre zu 100%. Ja, aber es ist in dem Anbetracht, dass jetzt alle fehlen irgendwie und er jetzt auch wieder, ist halt so ein Punkt, du bist in der Rotation oder bist auf der Bank und solltest aber halt wenigstens dann da sein, wenn die Rotation einfach funktionieren muss. Und das ist dann eben auch nicht der Fall. Halt wirklich ähnlich wie bei Party. Also wenn die 100%ig fit sind, dann passen die, da finde ich auch Tomiyasu wirklich gut, sympathisch, gibt alles für einen Verein. Aber naja, was bringt er da so, ne? Habt ihr schon richtig so gesagt, so sehe ich das auch.
Ja, wird spannend auf jeden Fall, was mit ihm sein wird. Natürlich wünscht man sich, dass es nur ein kleiner Knock ist vielleicht und dass er dann auch wieder mal so ein bisschen richtig durchstarten kann. Ich weiß auch nicht. Herr Knie ist halt wirklich ein richtiger Bastard. Also da kann wirklich sowas Unangenehmes sein, was dir halt auch die Karriere versaut. Und es ist richtig, richtig Trauer, dass bei ihm das passiert, weil ja, er ist wirklich sehr sympathisch. Auch ein Thema, was ich jetzt häufiger gelesen habe, aber bei dem ich mir ausnahmsweise nicht so viel Sorgen mache. Ja, Saliba und Real Madrid, also da sind nicht wirklich Links da, das ist nur so Interesse von Real. Aber im Prinzip könntest du auch jeden anderen Verein aufzählen. Weil Saliba ist aktuell einfach vielleicht der beste Innenverteidiger der Welt. Für mich auf jeden Fall. Und da ist klar, dass Real damit kommt und so weiter und so fort. Aber diesen Sommer waren schon Berichte zu sehen, dass er kein Interesse hat zu wechseln. Er hat auch schon öfters bekundet, dass er hier eine Legende sein wird. Und du wirst keine Legende, so blöd sich's anhört, mit nur einem Titel, sondern du musst ein paar Titel haben und er macht auf jeden Fall alles richtig jetzt, seitdem er da ist, war jedes Mal im Team des Jahres und so weiter und so fort, aber das wissen auch alle und die Jungs sind sehr hungrig dieses Jahr, die wissen, dass Titel her müssen, auch für sie selbst und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man Richtung Titel schreitet, dass man dann Bock hat wegzugehen, wozu? Real ist jetzt auch nicht mehr so geil wie früher. Und ich glaube, in England macht es schon auch gut Spaß. Und man sieht auch, wie passioniert er bei der Sache ist. Also ich mache mir um ihn nicht so wirklich Sorgen. Aber was wären so, jetzt mal nur so spinnereimäßig, was wären für euch so Beträge, wo ihr sagt, okay, da könnte man sich das überlegen?
Also prinzipiell, wenn ich erstmal die Auswahl hätte, ob ich sage, ich bekomme einen exorbitant hohen Betrag für Saliba, wenn er zu Real geht, oder er bleibt bei uns und will zur Legende werden, dann würde ich definitiv Zweiteres wählen.
Ja, natürlich, natürlich.
Also ich glaube, der kann dir da die genau das geben, wo, was du brauchst, um das zu erreichen. Ansonsten glaube ich, was mir ein bisschen Angst macht, ist, dass, glaube ich, der Real der einzige Club ist, wo ich mir vorstellen kann, dass jeder schwach wird. Weil auch da ist, glaube ich, für jeden irgendwie im Hinterkopf, als wenn man als kleines Kind gespielt hat, dass Real die Mannschaft ist und halt auch die erfolgreichste auf der Welt aktuell in den letzten Jahren. Das macht mir da ein bisschen Sorgen, dass er da vielleicht schwach werden könnte. Und betragsmäßig für einen Verteidiger halt, aber ich glaube, die Positionen sind heutzutage auch egal, wenn man sieht, wie Chelsea Torhüter verpflichtet. Auf jeden Fall über 100. Mit dem Alter, mit dem Können. Ja, ich weiß nicht, ob wir da zu hoch greifen, aber ja, so 120 weiß ich nicht. Also er bringt ja halt extrem viel fürs Spiel. Das sieht man bei uns. Er macht so gut wie keine Fehler. Wird schon so in die Richtung gehen, wenn man das vergleicht mit dem, wie andere Spieler heutzutage halt weggehen, wäre das für mich gerechtfertigt.
Was sagst du, Bernie?
Also ich schließe mich natürlich Lukas auch an, ne? Also wenn er, also klar, will man den behalten.
Er soll bleiben, also natürlich darüber
rum. Ja, klar.
Deswegen sage ich ja Spinnerei.
Aber eine Zahl, ich glaube tatsächlich, entweder sage ich 200 glatt, 200 Millionen. Also ich könnte mir das auch vorstellen, dass es bald auch irgendwann passiert, dass es einen 200-Millionen-Spieler gibt. Und dann wäre Saliba auf jeden Fall so ein Kandidat dafür. Oder, weiß nicht, 100 und ein Spieler von denen. Weil das muss denen auch irgendwie wehtun. Also weiß ich nicht, wen wir da brauchen könnten von denen. Irgendein für Mittelfeld oder im Sturm ein von denen, keine Ahnung. Rodrigo oder was auch immer. Ja, oder sowas. Also schon irgendwas, was auf jeden Fall uns was bringen würde, weil Saliba kannst du nicht ersetzen. Ja, also den kannst du genau nicht ersetzen. Egal, wen du holen würdest, den kannst du nicht ersetzen. Ansatzweise, der vielleicht so gut ist.
Ich würde Bellingham Monde nehmen.
Ja, oder Bellingham.
Ja, das wäre
die Monde, der ist halt, glaube ich, so gut. Der von Sporting. Spielt er noch bei Sporting, ja, ne? Ja. Mhm.
Dass man den so ein bisschen ranschafft.
Ja, aber ansonsten, also da gibt's glaube ich keinen, also jeder andere, der ungefähr in dieser Kategorie ist, wird nicht wechseln. So, deswegen, ich würde sagen, 100 plus Spieler oder, weiß nicht, irgendeine kranke Summe, 200 Millionen oder sowas.
Also für mich würde unter einer Milliarde nichts laufen und selbst dann würde ich noch mindestens 5 Spieler von denen wollen. Und die müssten deren Gehalt zahlen. Für mich kommt nichts ins Haus. Wenn Saliba von Perez irgendwie angelabert wird, dann fliege ich buchstäblich selber nach Madrid und schlitz meine Kehle auf vor ihm und verblute in seinen Händen, weil das wird mir nicht unter die Augen kommen. Saliba ist für mich absolut untouchable und es würde mir nichts mehr das Herz brechen, wie wenn der geht oder Saka.
Ich finde das aber super krass, wenn man solche Nachrichten sieht. Ich denke, das spielt so ein bisschen darauf an, was du meinst. Bei Saka habe ich auch schon mal gelesen, Bayern würde dran baggern und ich persönlich kann.
Niemals, also Bayern.
Ich habe wenige Vereine, die ich richtig extrem hasse, aber es ist auch bei mir durch die Familie. Bayern hasse ich wirklich extremst.
Sehr gut.
Also das wäre der brutale Move. Also das könnte ich gar nicht übers Herz bekommen. Aber es gibt einfach bei uns im Kader so viele Spieler, wo das zutrifft.
Ja,
wenn
das stimmt schon.
Wenn ich Ødegaard irgendwo sehen würde, wenn ich Ben White irgendwo sehen würde, ja, Gabriel, Das wäre so krass, wie wir mittlerweile den Kader haben. Also
witzigerweise, die drei würde ich niemals, die drei kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die drei, die bleiben bei uns, bis die halt fertig sind.
Aber das sind auch die einzigen Spieler.
Also die du erwähnt hast, Ben White, Odegaard und Gabriel. Okay. Die kann ich mir nicht vorstellen, die kann ich mir auch nicht, das funktioniert für mich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie auch Bock hätten auf was anderes.
Aber ich sag mal so, es geht auch nicht besser mehr.
Ja.
Es geht nicht mehr besser für die. So, würde ich sagen.
Was hast du gemeint, Bernie?
Ich sagte, es geht für die auch gar nicht mehr besser.
Ja, eben, weil du musst echt.
Es geht halt nur noch jetzt.
100%.
Oder Real Madrid halt. Also, es ist eins von beiden.
Ja, okay, den gebe ich euch. Madrid ist natürlich eine sehr prestigeträchtige, traditionelle, mit einer großen Historie unfassbaren Titeln, Verein, klar, natürlich brauchen wir nicht reden. Und
ja, früher hättest du andere Teams nehmen können.
Und ich verstehe es.
Mailand oder sowas.
Ja, und ich verstehe es ja auch irgendwo, dass man vielleicht auch sagt, okay, guck mal, jetzt war ich hier eine ganze Weile, ich möchte auch noch was anderes sehen, oder ich habe hier alles gegeben, was ich konnte.
Ist geil, dass Martin schon bei Real war.
Ja, genau.
weiß, dass es ihm da nicht gefällt.
Perfekt. Ja, genau. Also, und ich finde auch, wie gesagt, du musst halt schauen, was für interessantere Projekte du hast. Und vor allem, wenn du dann nicht da sein willst, dann möchte ich dich auch nicht. Das ist auch das. Ich finde, man braucht nicht großartig eine Überredungskunst an den Tag zu legen, sondern hey, guck mal, das ist das Projekt. Das und das habe ich für dich vor, weil Arteta ist, glaube ich, in Sachen, was Scouting angeht und Präsentation und Ideen und sonst was, ist der, glaube ich, so ein Top-Level, weil wie oft wir schon gehört haben, hey, ich habe mit Mikel telefoniert, ich habe mit dem geredet, wir hatten dann ein Gespräch und ich war völlig begeistert. Calafiori zum Beispiel. Calafiori war ja komplett in Love und der war ja von halb Europa gejagt. Und niemals dachte ich, dass wir den kriegen. Ich habe mir beim Spielen von denen gedacht, okay, der ist übel krass, der wird safe zu Juve gehen. Der schreit förmlich nach Juve. Und Juve wollte den auch und die sind jetzt auch immer noch gepisst. Und das tut mir übertrieben gut, weil das sind richtige Missgeburten, was Transfer-Stuff angeht. Die gehen mir abartig auf den Sack. Allgemein italienische Teams mit denen zu verhandeln, also gerade die ein bisschen größeren, das ist richtig eklig. Das macht gar keinen Spaß. Also vor allem Juve. Und deswegen, dass die sich da so in den Arsch beißen, das tut auch mal gut. Und da sieht man auch, dass wir schon, ja, wir sind schon wieder jemand. Und das muss man wirklich sagen, das war richtig und wichtig, dass wir uns da auch Zeit genommen haben und jetzt halt eine ganze Weile, also um einiges mehr, als wir gelitten haben, werden wir jetzt uns auch daran erfreuen können. Und wie du es gesagt hast, also ich kann mir auch niemand bei irgendjemand anders vorstellen. Aber beim Paar wird es mir echt extrem wehtun. Bei Saliba wird es mir extrem wehtun, bei Saka wird es mir extrem wehtun, bei den drei genannten wird es mir auch eigentlich, ja, ich kann jetzt auch fast alle aufzählen, aber okay, ich bin ehrlich, bei Tomiyasu wird es mir jetzt nicht ganz so wehtun. Also weil der ist halt auch nicht da, dass ich so ein bisschen mehr mit dem verbinden kann. Der ist wie ich in der 7. Klasse, der ist einfach nie da. Macht die ganze Zeit blau, gewollt oder ungewollt. Und weiß nicht. Aber ja, wir haben schon ein sehr, sehr gutes Team. Lukas, was sind so deine, sag ich jetzt mal, wenn du dir drei aussuchen müsstest und das wären so deine, ja, die du am sympathischsten findest bei uns gerade eben im Team, wer wären das so?
Also auf jeden Fall Ødegaard, so mein Favorite würde ich sagen, aber tue ich mich schwer, jetzt einen davon rauszupicken, dann Ben White auf jeden Fall und Saka. Ja, da bin ich eigentlich relativ sicher, dass die Top 3 bei mir sind. Ist auch jedes Mal bei den Trikots wieder die schwerste Frage, wen machst du da hinten drauf? Meistens lande ich aber bei Martin.
Ah, geil.
Also,
ja. Benny, was bei dir gerade aktuell?
Boah, schwierig. Also ich feiere das Team ja so generell komplett einfach. Früher hätte ich gesagt Partey, mittlerweile bin ich nicht mehr so. Also klar, ich liebe den immer noch, ne, aber ja, seine Zeit ist jetzt auch langsam mal vorbei. Ich glaube spätestens nach dieser Saison oder allerspätestens danach die Saison. Aber sonst würde ich sagen Saliba, Ødegaard, und Havertz tatsächlich. Also Havertz habe ich jetzt so ins Herz geschlossen.
Ja, voll.
Ja.
Am Anfang dachte ich mir so, weiß ich nicht, bin mir nicht so sicher bei dem. Also ich habe mir auf jeden Fall die Chance gegeben, aber mittlerweile, also ich glaube, der ist ja Fanliebling mittlerweile bei uns, ne? Jeder liebt den.
Ja, weil der ist Charakter so, weißt du, der ist wer.
Den nimmt man auch immer mehr ab, dass er den Verein auch anfängt zu lieben. Mhm. Wenn du so siehst, wie seine Situationen sind und seine Aktionen Richtung Fans und allem, da ist auch relativ viel bei den Arsenal-Media-Sachen mit drin. Und ja, da ist er auch einfach sympathisch.
Mhm, geiler Typ.
Ich glaube, wie ihr es gesagt habt, der war echt geschundenes Kind von Chelsea. Mhm. Dass er das erstmal aus dem Kopf kriegen muss, wie so Trauma.
Ja, ja, 100%.
Das
funktioniert jetzt immer besser.
100%. Also,
da kann man auch nur ein Trauma haben.
Ja, ja. Also, das ist echt Katastrophe. Also, ich meine, klar, die sind jetzt schon auch wieder ein bisschen dabei, aber das kann auch wirklich sehr schnell wieder verfliegen, weil ich finde, da ist immer noch nicht ganz so eine Sicherheit. Und ich finde auch die Typen, die da haben, sind nicht so geil. Also bei mir, also wenn ich drei auswählen müsste, was meine Top 3 wäre, wäre mir auf jeden Fall auch Saliba, Saka und dann wird es super duper schwer. Ich freue mich gerade übel, dass Nelly wieder so ein bisschen so ein Revival hat. Timber hat mir sehr, sehr gut gefallen, gerade in den Aktionen nach vorne und auch so im 1 gegen 1. Calafiore finde ich Bombe, liebt ihn, seine Hustle, das macht richtig Spaß, dem zuzuschauen. Der ist auch, dass der so was riskiert und sowas. Ich weiß nicht, wir haben gerade eine überragende Mannschaft. Long may it continue. Und ja.
Ja, ich finde das auch von der Podcast-Folge mit Matthias. Da habt ihr auch viel darüber gesprochen. Und ich habe die angehört und das war einfach bei so vielen Sachen, die gesagt wurden, wirklich, wie ich es zu 100% aussehe. Deswegen war auch eine sehr geile Folge. Und da habt ihr auch gesagt, dass es einfach zu jedem Spieler so eine Geschichte gehört. Und bei Nelly ist jetzt zum Beispiel auch, den habe ich auch vor einem halben Jahr, war da auch bei mir ganz vorne mit dabei. Dann lief es halt ein Stück weit nicht so, sind andere in den Fokus gerückt. Aber wenn er jetzt wieder kommt, und es war ja auch ein Stück weit, wie ihr gesagt habt, so Kopfsache, das hat man jetzt in den letzten Spielen schon gesehen, wie die Verbesserung auch da ist und endlich auch mal Zählbares bei rausgekommen ist. Da ist er auch wieder. Es ist so ein Auf und Ab und irgendwie ist trotzdem jeder top und sympathisch, also das ist halt auch einfach eine super eingeschworene Gemeinschaft, die ganze Mannschaft. Das nimmt man auch jedem ab.
Ja, übel.
Also wenn man sieht, diese, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt, diese Arsenal-Media-Sachen und Gäste Gunnar und sowas. Das ist auch, gucke ich auch immer sehr gern. Und wenn die verstehen sich da auch immer gut, die Jungs. Da war direkt bei der ersten Folge, also jetzt von dieser Saison, war Calafiori direkt dabei. Da glaube ich, war da seit 2 Tagen erst im Verein. Dann haben sie den da gleich mit involviert und gesagt, da soll ein Arsenal-Fan erraten.
Geil.
Aber ist schon cool alles.
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Truppe. Also du nimmst wirklich dieses Family-FC-mäßig, das nimmst du auch wirklich ab. Und das ist halt das Geile, wenn du, das war schon auch sehr schlau, dass man gerade mit Saka, Odegaard, Nelly, Saliba halt die letzten 3 Jahre halt wirklich Blutjunge am Start hatte und die dann auch irgendwie in den Titelkampf gekommen sind, dann nochmal ein Jahr später wieder in den Titelkampf und jetzt sind sie halt auch wirklich so der Core, der harte Kern, der ist ja wirklich spielt seit so fast 3 Jahren so miteinander und halt jetzt sind die halt auch wirklich so reifer. So Saka ist jetzt 23 und dem merkst du jetzt auch die Erfahrung noch mehr an, der ist noch schlauer, der ist noch krasser. Und der Typ ist der helle Wahnsinn. Jeder Spieler wird immer mit ihm verglichen, der sobald er 5 Spiele gut spielt, heißt dann wieder, ah ja, der ist besser als Saka. Freunde, der macht es seit Jahren. Der ist mit 17 in die Mannschaft gekommen und hat jedes Jahr eine Schippe draufgelegt. Der war so wichtig von Anfang an. Bei jeder Aktion, der Typ hat, der blutet es förmlich. Und der hat auch, ich fand das voll cool, das war nicht so, das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, nein, Mann, der liebt den Verein zu sehr, der wird niemals gehen. Oder der wird auf jeden Fall nicht gehen. Nicht bevor der, keine Ahnung, aus seiner Prime vielleicht raus ist und sich dann denkt, okay, komm, ich chill jetzt noch ein bisschen irgendwo auf einer Insel oder so ein Kram. Aber der liebt den Verein so sehr. So, da hat Rice dieses so im Training so ein Tor gemacht und dann sagt er, that's Arsenal Football Club there. Und das ist so, keine Ahnung, das sind so Sachen, der ist einfach unfassbar krass. Und unsere ganze Mannschaft, dass sie jetzt so lange spielt, das war so wichtig, weil jetzt können wir so diese Puzzlestücke machen und auch langsam dann nochmal die neue Generation da ranführen. Du siehst einen Lewis Skelly, wie der sich auch direkt wohlfühlt und auch wirklich den Charakter hat, um in einer ersten Mannschaft zu spielen. Ein Ethan, der ist einfach cool, der ist viel zu cool eigentlich für sein Alter, viel zu cool. Der ist ruhig, der ist besonnen und unfassbar smooth am Ball. Unfassbar smooth am Ball. Und da ist echt einiges geboten und ich glaube, da ist für die nächsten Jahre, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir so eintagsfliegenmäßig mal hier mal einen Titel und dann vielleicht nochmal irgendwann mal und dann kracht zusammen für die nächsten 20 Jahre wieder, sondern ich glaube, dass es schon so was Dynastiemäßiges sein soll oder zumindest, dass man immer competen kann. Und das ist das Schöne an dem Verein. Haben wir noch was, Burnsy?
Nee, tatsächlich nicht. Obwohl, doch. Gegen wen spielen wir jetzt als nächstes? Gegen.
Na, das können wir. Ja, das ist eine gute Idee. Da können wir gerade quatschen. Als nächstes ist Bournemouth.
Ah, ja.
Da steht Bournemouth auf dem Spielplan. Und danach Schachtür, oder?
Ja, gleich, genau. Gleich
dann. Ja, Freunde, was sagt ihr zu den Spielen? Was erwartet uns? Was erwartet ihr?
Tore. Also wirklich sehr viele Tore, hoffe ich. Okay, Bournemouth wird, weiß nicht, wird nicht so schwer, aber es wird auch nicht einfach gegen die. Aber ich denke, wir sollten die eigentlich abknallen. Also, ja doch. Doch, wir sollten die abknallen. Genauso wie Schachter beide abknallen. Ich vermute mal, dass wir auch irgendwie versuchen zu rotieren. Also ich kann mir vorstellen, dass Saka und Martinelli doch nochmal eine Pause bekommen. Und dann gegen Schachter dann wieder dabei sind.
Ja, und aber dann steht auch schon Liverpool. Also gegen Liverpool wäre schon wichtig, dass die da sind. Also.
Ja, es ist halt irgendwie dann doch ein bisschen schwierig, weil dann ja doch einige fehlen, ne? Ich meine, okay, Moreno ist jetzt noch da. Okay. Ja, also ich glaube, unser einziges Problem ist halt die Außenverteidigerposition, ne?
Ja, wird sich, also wie das ja auch vorher gesagt, bei Timber wissen wir halt auch nicht, was da so sein wird. Und mit Ben White weiß man eben auch nicht, da sagt auch niemand was. Also natürlich hat Arteta gesagt, hey, nachdem man ihn rausgenommen hat, ja, der muss ja sich auch ein bisschen erholen und sonst wie.
Ja.
Wenn nichts großartig aufgegangen ist, dann könnte er auch schon wieder da sein. Dann vielleicht sehen wir auch Trainingsbilder demnächst. Mal schauen. Also fucking internationale Break ist natürlich immer so eine Sache. Aber jetzt mal schauen.
Vorbei.
Ja.
Aber ansonsten rechnen mit Siegen. Also mit beiden Spielen locker.
Was sagst du ergebnistechnisch?
Ich sag 2-0 gegen Bournemouth. Und 4-0 gegen Schachter.
Sehr schön. Lukas, was sagen Sie?
Also Bournemouth denke ich auch 2-0. Ich denke, wir sollten da bei dem Spiel schon trotzdem nochmal wagen zu rotieren und zu schonen. Aber ich sag mal, gegen Southampton, die erste, die Startelf, die hat mir jetzt auch erstmal wieder Sorgen bereitet. Und dementsprechend war es auch erstmal ein schwieriges Spiel. Ich glaube, erst wo dann so die Startelf-Leute reingekommen sind, ist es besser geworden, muss man schon sagen. Und ich glaube, dass es ähnlich werden kann. Bei Southampton war ja noch so ein bisschen der Punkt, dass die mit nach vorne spielen wollten. Bei Bournemouth wird es wahrscheinlich nur hinten reingestellt werden. Aber ich denke trotzdem 2-0 und wir sollten trotzdem probieren, Saka da vielleicht nochmal zu schonen. Donetsk, spielen wir das zu Hause?
Ja, ich meine.
Ja, das spielen wir zu Hause.
Genau, dort danach.
Klar, aber ich sag jetzt 3-0, um was anderes zu sagen, aber 4-4. Ich sag 4-1. Also 4 Tore klingt schon realistisch. Die waren auch zuletzt sehr, sehr schlecht bei den Spielen, die die gespielt haben. Ja, und dann gegen Liverpool wird halt interessant. Ich hatte jetzt, hattest vorhin das Thema Verletzung schon angesprochen. Also am meisten Sorge bereitet mir das mit Ødegaard, dass es da einen Rückfall gab. Da reden sie jetzt von Dezember und ich finde bei solchen Spielen die Kreativität, da haben wir leider aktuell keinen, wo ich weiß, dass es ersatzweise funktionieren wird. Mit Even kann man probieren, aber es halt trotzdem, den jetzt gegen Liverpool von Anfang an rein zu hauen, sehe ich als schwierig an und die Ødegaard-Position war schon immer irgendwie die letzten Saisons und auch diese Saison die, wo ich gesagt habe, da darf sich nicht verletzen, weil die Kreativität keiner bei uns so ersetzen kann. Bei Emil war es nicht ganz so, aber der war trotzdem noch so ein bisschen kreativer Zehner. Den haben wir dann noch mit abgegeben. Das hat dann aus meiner Sicht auch nicht dazu gepasst, dass wir niemanden für Ødegaard geholt haben. Dementsprechend, das fehlt schon. Bis jetzt haben wir es gut ohne ihn gemacht. Aber ich hoffe, dass das nicht bei solchen Spielen dann an der Kreativität scheitert. Also ich finde schon, dass er so ein bisschen der ist, wo man neben Saka am ehesten will, dass er wieder da ist und nicht fehlen darf. Weil da haben wir so ein bisschen Flaschenhals, sag ich mal.
Ja, also ich glaube auch, dass die Odegaard-Position nicht 1:1 ersetzt werden kann. Aber was hilfreich ist, ist, dass Saka wirklich das Zepter so ein bisschen in die Hand genommen hat und sich nochmal ein Herz gefasst hat, um nochmal aufzudrehen und gerade Chancen zu kreieren etc. etc. Das muss man ihm schon auch lassen. Nicht auf diese Art und Weise, wie es Martin macht, aber auf seine Art und Weise. Ich sage nicht, dass es, also was Kreativität angeht und Spielfluss und sonst was, brauchen wir gar nicht reden, wie sehr er da fehlt. Und auch als Captain ist es ein Tip-Top-Captain. Aber ich glaube, dass wir, ich kann mir vorstellen, dass wir Timber schon wieder sehen werden. Ich bin nur gespannt, was jetzt auch mit Partey ist und mit allen anderen. Ich hoffe, dass da...
Ich meine, Havertz war ja jetzt auch angeblich verletzt. Deswegen,
Das ist, glaube ich, der erste Punkt, wo wir schlau sind und sagen, wir lassen das weg. Also ich glaube, da hatte gar nichts.
Ja,
ich glaube auch nicht.
Das ist auch gut so.
Also bei Partey bin ich mir auch sicher, dass er nichts hat unbedingt.
Also bei Martin war es jetzt zum Beispiel auch so, dass diese Nachricht von wegen, dass er einen Rückfall hatte, das hat sich auch als Ente herausgestellt. Aber man hat ja schon...
Ist das so?
Ja, ja. Aber man, okay. Also es kommt alles ganz normal. Es gibt sogar einige Quellen, die sagen, er trainiert schon. Also trainieren im Sinne von, gut, wir haben ja auch schon Trainingsbilder gesehen, aber ich glaube nicht, dass er schon mit der Mannschaft trainiert. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht schon eventuell, wenn wir Glück haben, schon auf dem Gras ist. Aber da muss man natürlich abwarten. Aber es hieß trotzdem auch von vielen Physios und sonst was, dass man je nachdem, welcher Grad seine Verletzung hat, auch schon 10 Wochen zu erwarten sind. Und das würde dann ja auch bedeuten, dass es noch bis Mitte November gehen würde. Und Mitte November wäre tatsächlich auch wieder Länderspielpause. Also
das ist schon wieder.
Ja, hör mir auf. Aber danach ist erstmal Schluss bis März, Freunde.
Ja, okay.
Danach ist erstmal Schluss.
Winterpause. Ah, gut, in England ist von da.
Ja, machen die dieses Jahr keine Winterpause?
Na gut, die hatten die letztes Jahr zum ersten Mal so ein bisschen.
Ja,
ne?
ja, aber wegen Dings, gell? Letztes Jahr.
Aber ist nicht wieder so eine Woche oder so, meine ich?
Ich glaube, schafft eine Woche Dubai bei uns.
Das wäre super.
Da hat er auf jeden Fall gut getan.
Das wäre super. Das war unfassbar. Danach waren wir, keine Ahnung. Sonnentanken ist einfach wichtig. Da sieht man mal, was für Vitamine denen fehlt, Freunde der aufgehenden Sonne. Aber ja, ich hoffe einfach, dass jetzt viele zurückkommen. Ich hoffe auch, dass Ben White wiederkommt. Das würde mich sehr freuen. Und ja, keine Ahnung, Mann. Die rechte Außenverteidigerposition wieder gut besetzt werden kann. Weil Saka braucht auch, genauso wie Nelly, braucht einfach auch eine gute Seite. Und mit Calafiori und Merino hat er halt jetzt wirklich nochmal wieder schon mal ein bisschen besseren Unterstützerfußball. Da kann er sich auf seine Stärken mehr konzentrieren und muss nicht ganz so viel auch hinten mitarbeiten. Und kann auch andere Runs in die Mitte machen wieder und muss nicht ganz so sehr auf außen sich verbarrikadieren. Deswegen, ich weiß nicht, und deswegen, ich finde es auch geil, also um Gottes Willen, Ben White brutal, aber es ist geil, dass wir so viel Auswahl haben, wie wir spielen. Mit Ben White spielst du einfach anders, auch mit dem Saka dann, und mit Timber spielst du auch anders mit dem Saka. Das agiert dann anders und das ist, die Mischung macht's. Ich hoffe, dass man auf jeden Fall bei den kommenden Spielen ein bisschen rotiert, so wie du es gesagt hast, Lukas. Ich finde es auch gar nicht mal so schlecht, wenn man es so ähnlich wie bei Southampton macht. Und dann vielleicht so ab der 60. schon mal nochmal ein paar Stärkere mit reinbringt und die dann vollends wegballert. Vielleicht haben wir auch das große Glück und führen schnell auch hoch. Dann ist auch rum. Vom Baum auf bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Habe ich diese Saison einfach mehr erwartet. Klar, den fehlen auch ein paar, die man abgegeben hat und so. Sensei hat letztes Jahr super, super, super Saison gespielt und diese Saison nicht so. Weiß nicht. Also normalerweise, ja, gehe ich auch mit so 2-0 und Schachtür, ja, die müssen schon weggehauen werden. Also ich glaube auch 4-0. 4-0 geht schon auch. Vielleicht fangen wir uns ein, aber sowas halt so. So Minimum Handicap 3-0. Und weil das war echt, also das, was ich von Schachtür gesehen habe, war echt Katastrophe, Mann. Das war wirklich Slapstick-Fußball, das kannst du nicht bringen.
Ja, das ist wirklich schlecht. Also Das
du warst ja im Stadion, glaube ich, wenn ich das
so sehe. Das muss ich mir, glaube ich, nicht nochmal geben unbedingt, aber weiß nicht.
Ich weiß nicht, haben die noch irgendwas Cooles, gegen wen die spielen?
Gegen Bayern. Also gegen Young Boys Bern werde ich mir das auf jeden Fall nicht anschauen. Weil
die haben in Deutschland gespielt, ne?
Ja, genau.
Die spielen auf Schalke. Ja. Genau, und deshalb spielen die noch gegen Young Boys Bern. Ich glaube noch gegen Bayern auf jeden Fall. Also gegen Bayern werde ich auf jeden Fall ins Stadion gehen. Ich hoffe natürlich, dass Bayern verliert.
Gar kein Bock mehr drauf.
Aber ja, weiß nicht. Also sie sind schon wirklich nicht, ist keine gute Mannschaft, wirklich nicht. Deswegen, ja. Atalanta hat die 3-0 abgezogen, das können wir auch locker.
Ja. Also das sehe ich auch so. Da würde ich mir jetzt auch keinen Kopf machen. Gut, haben wir da noch was? Noch irgendwelche Menschen, nicht. Über was ihr reden wollt? Über eure persönlichen Probleme? Jetzt ist die Zeit.
Probleme.
Über Kindheitstraumata.
Ich hoffe mal, dass alle wieder gesund zurückkommen. Das ist das Wichtigste.
Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ja gut, Lukas, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Dasein. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Bernie, für dich sicherlich auch.
Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr nice.
Freunde, dann hören wir uns spätestens nach dem Baumaufspiel. Und bis dahin, gehabt es euch wohl. Bleibt gesund, putzt eure Zähne, esst euer Brokkoli. Es wird kalt. Vitamine sind wichtig.
Peace out.
Danke, dass ich mitmachen durfte und hat viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Bis
sehr
bald.
Gerne. Bis. Macht's gut. Falls jemand meinen Kuli gesehen hat, meinen Wellensittich hat,